Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Frank Sippel. Frank ist Immobilienentwickler, er ist Ökopreneur, er ist Space Creation Visionär und er ist Gründer und CEO der Real Future AG. Und wir gehen heute gemeinsam auf die Suche nach dem Sinnwest. Frank, ich grüße dich erstmal ganz herzlich und freue mich hier im, wie hast du gesagt, in der Innerschweiz bei dir Gast sein zu dürfen.
Ja, also herzlich willkommen, lieber Harald, in Unteraggeri.
In Unteraggeri.
Genau, in den Schweizer Bergen.
Ja. Jetzt hatten wir eben schon einen Begriff, deine Idee fand ich so wunderbar. Der Titel dieser Episode stammt nämlich aus deiner Feder, ja, der Sinnwest. Und ich finde, der bringt das auf eine Weise auf den Punkt, die besser kaum sein könnte.
Ja,
danke dafür.
Dankeschön. Ja, danke, dass du das so angenommen hast und gefühlt hast, ja.
Genau. Denn, wie wir gehört haben, du bist Immobilienentwickler. Und das, was mich natürlich als Begriff sofort in den Bann gezogen hat, war, als ich las, du seist einer der ersten und ganz wenigen Non-Profit-Immobilienentwickler. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also es ist ein schwieriger und komplexer Begriff. Ne? Man muss schon sagen, also ich würde eher sagen, wir sind Profit for Impact. Ja, also Non-Profit wird oft verwechselt mit gemeinnützigen Organisationen und Spendenorganisationen. Und bei uns ist das Sinnwest keine Spende, sondern ein sinnvolles Investment.
Schön.
Und das heißt, wir müssen schon einen Profit verfolgen, aber eben eigentlich ausschließlich für den Impact. Ja, und das ist das, was uns selbstloser macht, ja.
Also das ist eine wichtige Erklärung, finde ich, damit genau das nicht passiert. Es hat nichts mit Schenken zu tun und mit der Großzügigkeit, dass man alles in die Gemeinschaft zurückführt, sondern dass man sinnvoll mit dem Profit umgeht, den die Dinge erwirtschaften. In dem Fall hätte ich es trotzdem mir nicht vorstellen können, dass es auch bei Immobilien möglich ist, die Idee überhaupt in Erwägung zu ziehen. Wie bist du drauf gekommen oder wann hast du denn angefangen, Sinnwest in den Vordergrund zu stellen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage und ich würde sagen, in gewisser Weise schon immer, also wirklich schon über 20 Jahre, aber intuitiv. Also das ist ja oft das, dass man gar nicht weiß, warum man Dinge tut. Ich weiß, was ich tue, aber ich weiß oft gar nicht, wieso ist mein USP das, was mein USP ist. Das war immer da. Also wir haben das anders genannt. Wertebasiertes Entwickeln zum Beispiel. Und dann auch Bewusstseinsentwicklung, dass man einfach achtsamer miteinander umgeht und Räume teilt oder baut. Oder einfach nicht baut. Also auch ein großes Thema bei uns. Und auch das ist seltsam als Entwickler, eben zu sagen, wir entwickeln vielleicht auch mal ohne zu bauen, weil das ist auch eine große Einflussnahme auf den Planeten, die nicht immer positiv ist oder allen zuträglich, dass man das einfach berücksichtigt. Und dieses achtsame Entwickeln, das mache ich eigentlich schon sehr lang. Und erst seit 2-3 Jahren kam ich mit diesem neuen Investmentsystem oder eben dieser Idee, anders zu besitzen, weil da für mich dann auch der Kern liegt. Ne? Aber, und dass wir das dann auch untermauern in den Investmentverträgen, die man dann so hat, das war vorher nicht der Fall. Das war intuitiv, das ist mir dann auch ab und zu anders rausgegangen, als ich es vorhatte, weil eben spekuliert wird und weil dieses Feld so, also im kapitalistischen Umfeld, was wir so kennen, was wir gelernt haben oder entwickelt haben als Menschheit, schon sehr, sehr rücksichtslos sein kann, gerade bei Immobilien.
Man hört bei dir in jeder Zeile, bei jeder Aussage, dass du das eigentlich schon viele Jahre intuitiv, ja, in dir getragen hast. Ja, und da spielen ja auch ganz viele Dinge mit rein. Also es geht ja nicht nur um Geld und es geht nicht nur um Investment, sondern es geht auch darum, was hinterlassen wir für Spuren auf dem Planeten, ja, für die Zukunft, für die nächste Generation. Und du hast im Grunde schon ganz lange Dinge mit einfließen lassen, wie du gerade gesagt hast, wertebasiert zu bauen und mal zu schauen, müssen wir überhaupt bauen oder können wir Vorhandenes umnutzen, dem eine neue Bedeutung geben? Und da habe ich mich im Vorfeld natürlich auch mal darüber informiert, was du so getrieben hast die letzten Jahrzehnte. Und dann stößt man natürlich auch ganz schnell auf die Malzfabrik in Berlin. Das ist, glaube ich, auch eines deiner Herzensprojekte.
Ja, auf jeden Fall. Also auch so das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe, als komplette Quartiersentwicklung. Und eben genau in diesem Feld, das war schon wirklich vor über 10 Jahren ein interessanter Dialog mit den Banken, die dann einen Finanzplan brauchen oder ein Exit-Szenario und Dinge, die ich nicht, also die hatte ich schon angesetzt, aber nicht verfolgt habe, die also mindestens nicht wichtig waren. So auf dem Papier hatten wir das, einige Investoren fanden das auch wichtig. Aber ich habe immer gesagt, nee, verdoppelt die Zahlen, verdoppelt die Zeit. Ne? Also so. Und ein Finanzplan ist ja so ein Gerüst, wo man so, also so eine grobe Prognose, der nie eintrifft. Das ist, da machen sich ja alle sowieso was vor. Und warum sollte ich da so daran festhalten und mich darauf fixieren? Ohne auf die Immobilie oder das Wesen, was ich kreiere, die Struktur, die ich kreiere, ob das ein Unternehmen ist oder eine Immobilie, ein Ort, auf den zu hören. Ne? Der hat ja eine eigene Meinung, eine eigene Seele. Der ist nicht ready to go, wenn die Hypothek ausläuft. Ne? Und nicht unbedingt.
Aber das ist schön. Also wenn ich mir vorstelle, dass Orte und Gebäude als lebendige Wesen mit Seele interpretiert werden, dann verändert sich vieles, glaube ich. Weil dann heute ist es eigentlich eine Kapitalanlage, die nur auf Rendite getrimmt ist und auf Wertsteigerung und auf möglichst wenig rein und viel raus. Ja. Das finde ich extrem schade, weil zwei Dinge passieren. Also wenn es zum Spekulationsobjekt wird, dann wachsen natürlich Werte an, die möglicherweise überhaupt gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Das einerseits und andererseits die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Jetzt weißt du möglicherweise noch nicht, ich erzähle es kurz, dass ich ja nach Kairo und nach Ägypten eine ganz enge Beziehung habe. Und ich sehe, was in Kairo passiert, wenn man nicht aufpasst. Da besitzen Menschen Hochhäuser mit der Aufgabe, die instand zu halten. Die Mietverträge sind aber teilweise 100 Jahre alt. Und ein Freund von mir besitzt ein solches Hochhaus und er sagt, Harald, ich kann mir von den Mieteinnahmen nicht mal das Zeitungsabo leisten. Und genau so sieht die Stadt aus. Das heißt, die Menschen sind nicht mehr in der Lage, die Hardware instand zu halten. Das zerfällt im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganze Stadt ist im Begriff, in sich zu zerfallen.
Aber weil die Mieten dann dort einfach, also wenn die 100 Jahre alt sind?
Genau, weil man die Mieten vererbt. Also du kannst Mietverträge vererben.
Ah, und die werden nicht angepasst.
Das heißt, teilweise zahlst du für 200 Quadratmeter 20 Euro im Monat. Ja. Also, ich will nur darauf raus, dass es dann ein Missverhältnis gibt zwischen, wie viel muss ich aufwenden, um mir überhaupt eine Immobilie leisten zu können, also ein Dach über dem Kopf. Und auf der anderen Seite, wenn ich es dann besitze, wie viel Geld muss ich reinstecken, um es überhaupt noch in die Zukunft zu führen? Und da kommt noch der andere Aspekt rein, da würde mich deine Meinung interessieren, weil ich habe mal gehört, dass ein Neubau gegenüber einem Altbau, ich glaube, nur 15% der Betriebskosten hat oder so ungefähr. Also die sind deutlich effizienter natürlich, was die Umweltbilanz angeht.
Das kommt schon auf die Bauweise und die Bauepoche sozusagen an. Ne? Also sehr, sehr alt. In der Malzfabrik ist schon über 100 Jahre altes Gemäuer. Und die haben einfach sehr, sehr massiv gebaut. So 1,30 Meter dicke Wände gibt es dort. Das ist dann sehr dankbar in der Energiebilanz. So. Oder wenn man so an Pyramiden denkt, ne? Also quasi die U-Werte, bis da irgendwie Temperaturen abkühlen oder aufheizen, das ist sehr, sehr konstant. Ne? Und das ist das Dankbare daran. Andere sind ja auch schon alte Bauten aus den 50ern, die sind dann eher aufwendig im Unterhalt. Ne? Aber ja, das sind alles bauphysikalische Fragen, die ich mir aber auch, also nur technisch, je nachdem, was ich antreffe, je nachdem, was wir für ein Projekt haben mit Beständen, behandle, aber im Kern als Projekt eben nicht. Also es ist sehr interessant, dieses ägyptische Beispiel auch, weil oft sagt man, oh, die hat Immobilienbesitz, das ist ja ein großes Vermögen. Es gibt ja auch diese Erbschaftssteuerfragen in Deutschland mit 300 Mieteinheiten oder sowas, die man dann ab dann ist man reich und muss erbschaftsbesteuert werden. Also so, ich meine, es ist grundsätzlich eine richtige Überlegung in der Besteuerung, aber die Parameter stimmen einfach nicht. Und das System stimmt in dem Sinne nicht. Also weil es gar nicht, wie du sagst, unbedingt auch bei Waldbesitzern und so ein Segen ist, finanziell eine Immobilie zu besitzen. Das muss gar nicht so sein. Ja, das ist so. Also da wird man oft verkannt als Immobilienbesitzer.
Ja, aber du hast den wunderbaren Satz geprägt, wir müssen das Eigentum neu denken. Und den würde ich zu 100% unterschreiben. Ja, weil die Frage ist einerseits, kann ein Mensch überhaupt Grund und Boden besitzen? Also ist das philosophisch wie auch dem Planeten gegenüber verantwortbar? Das ist mal das eine. Und jetzt bist du ja in der Schweiz zu Hause, also das Erbpachtrecht ist sicherlich ein erster Schritt, ja, oder eine erste Idee in die Richtung, ja, dass man sagt, wir müssen es ja nicht besitzen in dem Sinne. Auf der anderen Seite gilt es natürlich, und das hast du auch bei dir in deinem Portfolio stehen, das sozial- und umweltorientierte entwickeln. Wie würdest du das charakterisieren?
Also das eine ist strukturell, was du jetzt angesprochen hast mit dem Besitzen oder Nichtbesitzen. Das ist so, dass wir tatsächlich das hinterfragt haben und ich da auch nochmal eine neue Dimension einführen konnte, die ein bisschen an Erbpacht erinnert, aber eigentlich gar keine Erbpacht ist, sondern Liegenschaftsbesitz in klassischen Strukturen mit Gesellschaften in Verantwortungseigentum. Das ist ein neues Modell.
Ja.
Das wird jetzt auch kommen in Deutschland und in Europa. Da gibt es gerade auch eine Petition in Brüssel. Das ist die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, wo wir die Spekulationsmöglichkeit oder die Verkäuflichkeit, ähnlich wie bei der Erbpacht, ausschließen. Ja, weil es gibt dann einen Heimfall bei der Erbpacht. Beim Verantwortungseigentum in meiner Struktur ist es so, dass irgendwann über Gewinne, über Erträge, da sind wir wieder nicht in Kairo, weil es ist dann schon auch gesund zu sagen, das muss sich ja tragen oder es muss bezahlbar sein, auch für die Hüter der Gebäude, für die Stewards, in dem Steward Ownership, für die Verantwortungsträger des Verantwortungseigentums. Das muss schon finanziell alles darstellbar sein in den Kosten, aber der Gewinn, nachdem das Kapital bedient ist, bleibt in der Immobilie. Und da kann man dann wieder Mieten senken. Da kann man soziale Beiträge leisten, bedürftige Menschen unterstützen in der Miete oder bei Investitionen und Ausbauten oder Zubauten, wie Kitas zum Beispiel. Und das ist der soziale Aspekt. Da sind wir jetzt beim zweiten, den Punkt, den du genannt hast, dass wir dann sozial- und umweltorientiert arbeiten und genau mit diesen Übergewinnen eben soziale Mehrwerte schaffen wollen, mit der Kraft der Immobilie. Und in dem zweiten Aspekt, das können auch noch weitere sein, Umweltthemen aufgreifen, das ist dann Biodiversität in der Stadt. Das ist sehr viel auch Umweltbewusstseinsarbeit, also eigentlich auch Vermittlung von Menschsein als Teil der Natur und eben nicht als Steinbesitzer oder Planetenbesitzer, dass wir hier unsere Mutter Erde besitzen. Und das ist der philosophische Teil. Also auch zu sagen, naja, also wer sind wir denn? Das hat sich Rousseau ja schon gefragt, viele andere tolle Philosophen, wem gehört eigentlich die Welt? Und das hat mich immer umgetrieben. Und das ist wirklich die Sinnsuche, die von vielen Menschen aufgegeben wurde durch ein so starres System. Und da versuchen wir zu inspirieren.
Also ich lehne mich zurück und genieße. Nein, nein, weil ich finde es so existenziell wichtig, dass wir Zuversicht schaffen. Vieles von dem, was wir jetzt diskutiert haben, der wunderbare Begriff des Sinvest, ja, also investiere in den Sinn, herausragend, ja, dass es überhaupt realistischerweise umsetzbar ist, schon das erwarten ganz viele nicht, weil ich habe manchmal das Gefühl, es wird so ein Narrativ bedient. Sobald etwas umweltfreundlich ist, kann es nicht mehr wirtschaftlich sein. Ja. Sobald etwas nicht mehr am Besitz und an der Rendite orientiert ist, kann es nicht mehr interessant sein. Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist genau umgekehrt.
Ja, das ist so. Also ja, wirklich spannend. Das sind einfach Grundsatzfragen, die aus Grundüberzeugungen, aus Glaubenssätzen kommen, die wackeln. Und ich glaube, zu dem Ersten, was du gesagt hast, diese Sinnvest-Thematik sozusagen, dass man sagen kann, hey, das kann auch Sinn machen, das kann sogar rentabel sein. Also es ist ja auch ein bisschen pervers fast, also was ich erlebt habe, wirklich live mit der Malzfabrik, um das mal zu spoilern, wenn ich dann mit anderen Investoren für das nächste Investment, was die machen wollten, geredet habe, in der Zwischenzeit, als ich dann neue Möglichkeiten, Wege gesucht habe, dann kamen Menschen, die sagten, hey, das ist toll, die Malzfabrik ist sehr erfolgreich, die ist voll vermietet, die hat keinen Leerstand, also das ist eigentlich sehr selten, gerade jetzt im Berliner Gewerbeumfeld. Ja. Und insofern finanziell erfolgreich. Und dann sagen Leute, Frank, wie hast du das gemacht? Und dann sage ich halt eben, verdoppel die Laufzeit, halbiere deine Renditeerwartung, weil es nicht darum geht, weil der Weg ist das Ziel. Und wenn du das machst, wird es erfolgreich. Und es ist total, das ist das Schöne, ne? Also es ist fast so ein karmisches Prinzip, auch zu sagen, naja, du musst eben wirklich loslassen, deine Erwartungen loslassen, und aus dem Herzen Magie kreieren, die dann andere Herzen ergreift, die dafür ja auch was bezahlen. Und dann wird auch finanziell, wird das alles auch ein guter Move, ein Schachzug. Wir haben den Markt geschlagen mit der Malzfabrik, die nie Renditefokus hatte. Eben einfach nur, weil wir einen Ort geschaffen haben, wo alle sagen, ich bin gerne hier und ich zahle gerne was oder sogar mehr, um hier zu sein. Also finanziell gar nicht dumm. Oder clever, könnte man sagen, im alten System. Ja. Ne? Nur das Problem ist, dass das alte System nicht mehr funktioniert.
Da sind wir aber am Punkt.
Und deswegen ist das kein Argument. Also man muss einfach mit so einem tiefen Urvertrauen sagen, ich habe einen Purpose gefunden, es gibt so viel Geld auf der Welt, es gibt so viel Materielles auf der Welt. Und dann zu sagen, ich will nicht, wo ist der nächste High Performer in der Börse? Oder Venture Capital und andere schnell wachsende Märkte, wo Menschen ja auch verzehnfachen in 5 Jahren oder schneller. Ich weiß es gar nicht genau, es ist mir auch wurscht. Nur der Punkt ist, die sind damit ja nicht glücklich. Und dann gibt es ja viele andere, die scheitern und die sind ständig im Stress. Und das ist ein unglaublicher Erfolgsdruck bei den Menschen. Das muss sich vermehren und das muss sich endlos vermehren. Und das Zweite ist eben der Sinn, die Menschen sind nicht glücklich. Also selbst wenn man das dann erreicht, mit viel Fleiß und Glück oder auch Geschick, dann hat man viel Geld und trotzdem keinen Sinn. Und das ist genau das, wo wir ansetzen wollen und sagen können, ja, das gibt es bei uns eben beides. Also das ist der Anspruch, den wir jetzt haben in unserer neuen Beteiligungsgesellschaft.
Also Frank, da würde ich mich sofort unterhaken und die Richtung mit dir gemeinsam gehen, weil ich persönlich genau an dem Punkt angelangt bin, nachdem ich mich jetzt viele Jahre mit dem Sinn und dem Glück auseinandergesetzt habe und ja festgestellt habe, das gab alles schon. Goethe sagte, ja, die Wahrheit war schon längst gefunden, ja, hat edle Geisterschaft verbunden, die alte Wahrheit fasst sie an. Also ist alles schon geschrieben.
Wir müssen uns nur erinnern.
Wir müssen uns nur erinnern und müssen unseren Herzen trauen und loswandern. Eigentlich gegen jede Logik manchmal, der heutigen Logik.
Ja,
genau. Gegen die heutige Logik. Und dann findet man auch Mitstreiter, weil es eine ganz andere Kraft entwickelt. Du hast vorhin gesagt, mit Verantwortungseigentum. Auch das eine ganz alte Idee, die schon von Bosch und wie heißt er, Carl Zeiss, das waren ganz alte Ideen, dass man die Mitarbeiter in die Verantwortung von den Unternehmen nimmt und Verantwortung auf viele Schultern verteilt. Renditen und Gewinne im Unternehmen lässt. Das kommt jetzt alles wieder. Sehr schön. Ist auch der richtige Weg, weil wie du sagst, eigentlich sind wir dazu da, einen Sinn zu schaffen. Und der kann meines Erachtens nicht Geld heißen.
Genau. Also wir haben bei uns in der Satzung von unserer neuen Beteiligungsgesellschaft, die jetzt mit Verantwortungseigentum aufgebaut wurde, eine sehr schöne Präambel, wo eben auch drin steht, Gewinn ist nicht Selbstzweck des Unternehmens. Schön. Also das ist wirklich, er muss dem Unternehmenszweck dienen und nicht sich selbst als Dividendensubstrat von Anlegern oder Eigentümern, die es bei uns ja dann wieder nicht gibt. Also das ist halt so ausbedungen, ganz spannend mit Anteilen, die man hat, ohne Gewinnbezugsrecht. Ja. Und dann funktioniert das auch. Ne? Das ist jetzt publik gemacht worden bei uns.
Also ich glaube, wir sind als Gesellschaft auf dem Weg in die richtige Richtung. Es sieht zwar momentan, wenn man so rechts und links schaut, ganz anders aus, weil man das Gefühl haben könnte, wir bewegen uns gerade zurück ins 19. Jahrhundert mit all den Ideen, die da so wahrnehmbar sind und den Aktionen. Auf der anderen Seite habe ich zumindest das Gefühl, dass mehr und mehr Menschen beginnen zu verstehen, dass wir radikale Veränderungen vornehmen müssen. Und radikal heißt für mich nicht, eine Revolution auf die Beine zu stellen, sondern radikal im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen an die Wurzeln des Problems.
Ja, ja, ja.
Wie siehst du das?
Ja, genau so. Es gibt viele besorgte Bürger und Menschen, gerade jetzt auch mit so Umschwüngen und Zwistigkeiten im Sinne von dualistischen Konflikten. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, weil ich glaube, das ist der Konflikt ist auch da, weil wir spüren, dass das nicht mehr uns entspricht und dass wir eigentlich andere Menschen sind als Mensch, als Wesen. Und haben keinen Bock mehr drauf, auf diese Kriege und Auseinandersetzungen. Und da sind wir aus meiner Sicht in einem Thema, das ist mehr so das bereits angesprochene Urvertrauen, wo man sich selber bewusst ist, ja, wer bin ich und einen Purpose hat, eine Mission, so in unserem Fall jetzt als Nichtbesitzer zu agieren, als Hüter der Erde. Und mit diesem Urvertrauen findet man sich vor allem und kommt in eine Konfliktfreiheit rein. Und ich glaube, die Konflikte, die es heute gibt, das sind vor allem protektionistische Momente. In dem Sinn ist es völlig richtig, dass wir radikal umdenken müssen. Nicht eben konfrontativ, sondern kompromisslos. Also, dass wir das wirklich sind. Also, das ist halt, ich finde auch dieses Zitat so schön, sei der Wandel, den du sehen möchtest. Ja. Und das einfach sein und einfach machen. Ja. Das ist das Radikale. Das ist das, was wir auch versuchen, einfach vorzuleben. Wir sind viele Sachen so neu, dass wir auch nicht wissen, wie die genau funktionieren. Es ist egal. Es fühlt sich richtig an und wir sind das.
Schön. Intuitiv.
Ja, intuitiv. Und da gibt es so viel Hoffnung, dass so viele Menschen und so viel Zuspruch da ist. Menschen sagen, ja, das ist das. Das fühlt sich richtig an. Ich mache damit. Ich unterstütze das. Also das sehen wir immer mehr. Und da gibt es eine große, große Bewegung.
Also mir geht das Herz auf, Frank. Wenn man dich anschaut, reden hört, dich spürt, dann verändert sich schon was. Dann ist die Stimmung eine andere. Und ich finde, genau das, was wir jetzt heute als Thema haben, den Sinn West. Ja, bisher stand der Profit bedingungslos im Vordergrund. Ich sage es mal gerade so, die letzten 20 Jahre hat sich das auf eine Weise nur aufs Geld reduziert. Und ich glaube, die künftige Reihenfolge, und das ist das, was ihr im Grunde oder was du auch schon längst lebst, ist People, Planet, Future und dann Profit. Ich sage immer, das heißt ja nicht, dass wir kein Geld mehr verdienen wollen oder dass wir die Dinge, die für die Gesellschaft gut sind oder die uns als Menschheit nach vorne bringen, nicht viel Geld mit sich bringen dürfen. Aber diese feudalistische Idee, dass wir sagen, so, es sind ein paar wenige und die sind auf alle Zeit auf ein Podest gestellt. Und es gibt andere, die werden da nie hinkommen. Das halte ich nicht für zukunftsfähig. Ja, und das kann auch nichts Sinnvolles sein. Deswegen, nimm die Leute in Verantwortung. Und das ist das, was eigentlich in der Psychologie früh klar wurde, gib den Menschen Verantwortung und dann verändern sie ihr Verhalten. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich mit Schülern tun oder mit Menschen, denen wir nicht viel zutrauen.
Auch mit Mitarbeitern im Arbeitsleben, das ist ganz oft. Also für mich ganz schwer, ich bin da kein guter Geschäftsführer, weil mir ist doch völlig egal, was Menschen verdienen und wann die arbeiten. Also diese ganze Reglementierung, denen gönne ich jede Stunde Freiheit und jeden Euro. Und das kann ich nicht. Also das, mir ist wichtig, dass die eine Aufgabe haben, die sie spüren und sich berufen fühlen, das zu tun und mit uns etwas zu bewegen. Gleichzeitig ist es wichtig, ich denke, die Natur kann uns so viel vorgeben. Da geht es auch um Balance. Also wenn jemand besonders reich ist oder tausendfach reicher als andere, fein, das ist okay, das gibt es auch in der Natur, aber ohne Bewusstsein, ohne dass sich die Person oder der viel hat oder wenig darüber definiert. Und das ist eigentlich das Gift, dass man sagt, ich bin besser, weil mein Bankkonto ist höher oder größer. Und das kann nicht sein, ne? Sondern ich bewege damit genau das Gleiche. Und da ist eben jeder Mensch genau gleich wichtig. Es gibt überhaupt keinen Unterschied in einer natürlichen Welt. Mhm. Und da stimmt das System einfach nicht. Da müssen wir wirklich, haben wir noch einiges an Arbeit vor uns, denke ich, als Menschen.
Ja. Aber wie vorher schon gesagt, lass uns den Weg gerne gemeinsam gehen. Die Richtung ist auf jeden Fall die richtige, meiner Meinung nach. Ja. Mein lieber Frank, lass dir tausend Dank sagen für den wunderbaren Austausch. Sehr inspirierend.
Sehr gerne. Und,
ja, ich hoffe, dass noch ganz, ganz, ganz viele Menschen in den Sinn investieren und gemeinsam mit dir neue Quartiere, neue Spaces Realität werden lassen.
Die Welt hüten. Genau. So nennen wir das bei uns.
Ne? Die Welt
hüten. Die Welt. Wir sind Hüter der Erde.
Ja. Wunderbarer Satz.
Ja. Dankeschön. Dank, danke.
Danke.